Endlich ist es wieder soweit. Schön, dass du da bist. Endlich steht wieder Thema Sexualität auf der Agenda für heute. Was sind Blockaden für eine lebendige Sexualität und wie kannst du die auflösen? Wir möchten heute mal mit euch das Thema untersuchen, weil wir es von sehr, sehr vielen Klienten gehört haben, dass Sexualität einfach über die Jahre einschläft, man sie irgendwann nicht mehr lebt. Gestern hat mir eine Klientin erst erzählt, sie hätten ungefähr 2-mal pro Jahr Sex. Und dann habe ich gedacht, wow, krass. Weil sich überwinden, wieder Sexualität zu leben und dieses erste Mal, was man nach einer langen Flaute hatte, ist einfach wirklich eine Challenge. Sich da körperlich, mental hinzubringen und es wie wenn du zum Sport gehst, das erste Mal beim Sport ist einfach ein bisschen frustrating. Und danach hörst du aber wieder auf. Obwohl das sozusagen die größte Anfangsenergie braucht das. Und wir möchten heute mit euch untersuchen, was gibt's eigentlich für Blockaden? Wie entstehen die? Wie entsteht das eigentlich, dass wir unsere Sexualität nicht mehr leben oder dämpfen, einschränken? Weil das ja eigentlich was ist, was wir alle gerne machen. Wir sind alle sexuelle Wesen. Wir haben alle einen Körper, möchten uns gerne erleben. Was führt eigentlich dazu, egal ob du in Partnerschaft bist oder Single, dass man Sexualität nicht mehr so lebt, wie man es könnte, obwohl es ja eigentlich Lebendigkeit pur ist.
Und es ist gleichzeitig ja der Raum, der so viel Heilung ermöglicht und wo du dich selbst so gut kennenlernen kannst, aber der gleichzeitig oft so überschattet ist und wo wir auch einfach viele von uns auch in irgendeiner Form Enttäuschung oder sogar Trauma erfahren haben.
Und ich freue mich immer total, wenn es Paare gibt, die Probleme haben und die in diesen, wie du es nennst, diesen sexuellen Raum betreten und sich da anders begegnen können. Also ich kenne das oft, dass Menschen, die zum Beispiel Angst vor Kontrollverlust haben, das ist ja ein Thema, was ich häufiger von Frauen höre als von Männern, aber wahrscheinlich auch, weil Männer nicht häufig drüber sprechen, die eigentlich so ein Kontrollbedürfnis haben und in der Sexualität diesen sicheren Raum haben, dass sie diese Kontrolle aufgeben können, sich hingeben können, vertrauen können und die Erfahrungen machen, was geschenkt bekommen. Und wie schade es ist, wenn man diesen Raum als Paar nicht mehr zur Verfügung hat.
Ja, und meistens, wie es so ist, wie wir auch schon häufig erwähnt haben, stecken meistens, also bei einem Paar, das keinen Sex mehr hat, sind meistens irgendwelche Vorwürfe im Spiel, entweder an sich selbst oder an den Partner. Oder auch natürlich, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommen hat, auf der Inhaltsebene, dass man auf einmal weniger Zeit hat, mehr Stress hat oder sich in seinem Körper unwohl fühlt und sich dann nicht mehr als sexuelle Wesen begegnen will oder kann.
Ja, lass uns doch einfach mal der Reihe nach durchgehen. Also es gibt verschiedene Ursachen dafür, wieso wir als Paar oder als Individuum unsere Sexualität dämpfen. Du hast gerade Thema Kinderkriegen angesprochen. Das ist ja auch eine häufige Anfrage, die wir von unseren Klienten bekommen. Mit dem ersten Kind verändert sich viel und Paare finden nicht wieder zurück in ihre Sexualität. Das ist eines der häufigsten Probleme. Und eine Sache, die dahinter steht, also es kann natürlich anatomische Dinge, medizinische Ursachen klammern wir jetzt mal aus, weil wir arbeiten, wir sind Coaches, keine Ärzte. Und die Ursache, die uns in dem Zusammenhang oft begegnet, ist dieser Rollen- oder Identitätskonflikt. Das heißt, man ist auf einmal Mutter und Vater. Und das ist so verrückt, aber dass man in seinem Bewusstsein ein total differenzieren muss, wie so zwei Anteile. Das bin ich als Vater, das bin ich als Partner. Weil wenn ich das vermische und wenn ich da nicht klar differenziere, weil das ist eine ganz andere Energie, in der ich bin. Ich bin einmal fürsorglich für jemand anders da, gebe meine Bedürfnisse auf, um für jemand anders da sein zu können. Und das andere, Sexualität, lebt ja auch von Egoismus. Davon zu sagen, was ich möchte und dabei die schöne Erfahrung zu machen, dass das, was ich möchte, gleichzeitig für meinen Partner befriedigend ist, im schönsten Sinne. Und wir hatten das schon sehr lange her, aber ich erinnere mich daran, dass wir einen Sex haben und ich bin ins Schlafzimmer gekommen und ich konnte keinen Sex haben, weil ich habe dich als Mutter gesehen, nicht als Partnerin. Ich war in dieser Care-Arbeits-Welt, wo es darum geht, für jemand anders da zu sein, nicht in dieser männlichen Stärke zu sein, die ich in dem Moment für Sexualität brauchte. Also man kann natürlich auch in einer weiblichen Energie als Mann Sexualität leben.
Ist auch total schön und total
da machen wir mal
erstrebenswert.
Machen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu, wie man diese unterschiedlichen Energien Sexualität lebt.
Das fände ich jetzt da voll schön, ja.
Aber ich würde gerne erstmal bei den Ursachen für sexuelle Blockaden bleiben. Und ich bin dann rausgegangen und habe mich, wir haben letzte Woche eine Folge zum Embodiment aufgenommen. Ich habe mich in eine andere Energie gebracht. Wut ist ein tolles Gefühl, eine tolle Emotion, um deinen Körper wiederzubeleben. Das ist was mit Egoismus verbunden ist. Heißt nicht, dass ich wütend auf dich bin. Das half mir in dem Moment, aus dieser Elternrolle rauszukommen und wieder mich als Christians erleben zu können, als sexuelles Wesen und nicht als Care-Fürsorger. Wie ist dir das ergangen? Als Frau macht man ja mehr Veränderungen durch als als Mann.
Na, war auf jeden Fall herausfordernd. Alle Schwangerschaften und vor allem auch nach der Geburt, auch die Hormonumstellungen, was damit einhergingen und einfach auch die Veränderung des Körpers, also dass man sich derartig anders dazwischen gefühlt hat und ich ja auch bei vor allem den ersten beiden Schwangerschaften, glaube ich, 30 Kilo zu und wieder abgenommen habe. Und natürlich ist es ein total anderes Körpergefühl. Und ich finde es schon wichtig für eine erfüllte Sexualität, dass man eben sich, dass Frau sich und Mann sich in ihrem Körper, dass man sich wohlfühlt, dass man sich zu Hause fühlt und geerdet und angekommen fühlt und eben in seinem Körper präsent ist und nicht im Kopf ist oder mit den Gedanken ganz woanders ist, sondern wirklich im Körper ist.
Aber wie hast du das wieder hinbekommen? Weil du hast ja eigentlich alle Kinder bis aufs Letzte, der wollte früh abgestillt werden, aber hast du ja alle ungefähr fast ein Jahr gestillt, plus minus. Und wir hatten ja vor Ablauf dieses Jahres, haben wir ja wieder Sexualität gelebt. Und wie ist dir das gelungen?
Na, einfach, weil es für mich eine hohe Priorität hat, weil ich weiß, dass es für mich total wichtig ist und mir total gut tut. Also ich habe jetzt nicht dir zuliebe Sex gehabt, sondern mir zuliebe primär, weil ich einfach, weil mir das total gut tut, mich sexuell zu fühlen und meine Sexualität auszuleben und dahingehend das dann schon immer priorisiert habe.
Und ganz oft ist ja so ein Argument, dass man sagt, oh nee, dann bin ich für dieses, also von Frauen, was ich auch total verstehen kann, bin ich für dieses Kind da und stille und habe geboren oder gebärt, war schwanger. Jetzt habe ich noch einen Typen, der was von mir will, keinen Bock. Vielleicht nachvollziehbar. Also ich glaube, eine Antwort ist ja auch Gleichberechtigung. Wir haben uns ja auch von Anfang an anders aufgeteilt. Aber was ist da deine Antwort?
Na, wenn ich keine Lust auf Sex habe, dann meistens, weil ich dich gerade doof finde oder irgendwas an mir doof finde oder im Stress bin. Und das haben wir immer dann vorher geklärt, im Kern geklärt, worum geht's eigentlich. Und erst, wenn alle Vorwürfe aus dem Raum sind, auch wenn dieser Raum von Vertrauen geschaffen ist, aber kann man sich ja richtig erst fallen lassen und auch zum Beispiel als Frau an einen Orgasmus haben, wenn ich zu 100% vertraue.
Aber was würdest du den Frauen raten, die genau damit kommen und sagen, ich habe dieses Kind, ich war schon schwanger, ich habe zugenommen, ich fühle mich nicht wohl und jetzt soll ich auch noch sexuell für einen Mann da sein? Da habe ich keinen Bock drauf. Was würdest du denen raten?
Den würde ich raten, sich erstmal Zeit für sich zu nehmen, um wieder in ihrem Körper zu landen und die Dinge zu tun, dass sie sich mit ihrem eigenen Körper wieder wohlfühlen.
Ich habe es bewusst so auch so formuliert, weil dieses sexuell für jemanden da sein, ich finde da, weil so formulieren es auch viele Klienten, da steckt ja auch so eine Selbstaufgabe drin. Dieses, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Sex und jetzt soll ich Sex haben, weil mein Partner das will. Und das, was du sagst, Zeit für sich nehmen, im Körper ankommen, heißt ja auch genau, überhaupt sich seiner sexuellen Bedürfnisse gewahr zu werden.
Genau. Und anfangen, sich wieder selbst zu berühren und eben die Sinnlichkeit wieder zu entdecken und die Lust letztlich. Also das ist auch so toll bei meiner Breathwork-Ausbildung. Ist bei einer Breathwork-Session ist halt eine der ersten Fragen, wo ist deine Lust? Und du atmest, atmest, atmest und spürst dann erstmal in deinen Körper hinein, ja, wo ist meine Lust eigentlich und wie sieht die aus und welche Farbe hat die gerade und wo ist die lokalisiert und ist sie überhaupt da? Und auch, dass manche dann weinen, weil sie merken, euer Lust, was? Wie buchstabiert man das eigentlich?
Woher kommt das? Wie kann man keine Lust empfinden, obwohl das doch eigentlich was Schönes ist?
Na, ich glaube, dass Lust und Lebensfreude ja auch sehr eng miteinander verknüpft sind. Und wenn ich im Angstmodus bin oder im Stressmodus bin oder irgendwie im Außen was beweisen will, muss oder mit mir einfach im Kopf sehr beschäftigt bin, dann geht die Lust sehr schnell flöten, weil sie eben, die ist halt im Körper, die fließt letztlich und ich blockiere sie, sie wird blockiert, indem einfach sehr viel im Außen ist oder auch im Innen in Form von ungünstigen Gedanken, dysfunktionalen Gedanken oder Gedankenstrudeln oder eben auch Stress, was man kennt mit Job, kleinem Kind. Und dann soll man irgendwie noch den Teller Sexualität drehen.
Was wir mal bewusst gemacht haben, das fand ich so cool von dir, du hast es initiiert und hast gesagt, wir hatten eine Phase mal, wo genau das stattfand, wo wir ein Gefühl von Stress waren, viele Gedanken im Außen hatten, wo wir dann gesagt haben und wo wir Sex hatten und beide kein befriedigendes Gefühl hatten und du dann gesagt hast, so, und wir haben jetzt einfach mal 4 Wochen keinen Sex,
ja,
bis dieses Thema geklärt ist.
Ja.
Und das fand ich so cool, also dieses, deshalb auch, wenn du zuhörst, sich das mal zu erlauben und zu sagen, nee, und jetzt habe ich einfach mal 4 Wochen keinen Sex oder wie auch immer, was dein Zeitraum ist und nutze diese Zeit, um rauszufinden, was ist meine Lust, was steht da im Weg? Und dieses mit dem Rollenmodell ist das eine, Identität und diese Lebendigkeit wieder zu spüren, in die Sinnlichkeit zu kommen, ist was anderes. Wir kommen gleich noch auf andere Ursachen.
Und dann auch, woher, also auf was stehe ich eigentlich und ist meine Sexualität die konditionierte Sexualität, also gilt es eher was zu verlernen, nicht was Neues zu erlernen, sondern wieder was zu verlernen, was mir irgendwie beigebracht wurde, auf was ich zu stehen habe oder was ich geil finde. Und da sich auch auf Entdeckungsreise zu machen, was ist eigentlich das, was mich gerade, und das darf sich ja auch verändern, das darf sich ja auch über die Zeit verändern.
Das heißt, Ursache 1,
sich frei machen.
Identität als Eltern oder Identität als
nicht nur untenrum frei,
Wesen.
Sondern vor allem im Kopf auch sich frei machen. Ich störe deine Struktur.
Voll.
Das ist genau das, was es braucht für die Sexualität. Die Struktur stören, die Struktur wegschmeißen, reinkommen in den Fluss.
Und um dir aber trotzdem ein bisschen Struktur zu geben. Ursache 1, Elternidentität und der Konflikt mit sexuellen Wesen.
1, 2, 3 funktioniert super für einen geilen Sex.
Punkt 2. Ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Punkt 2 ist sowas wie sexuelle Identität. Was sind deine Bedürfnisse und lebst du deine Bedürfnisse oder lebst du eine konditionierte Form, an die du dich anpasst? Selbstaufgabe deiner selbst. Herausfinden. Und da könnte man auch echt mal eine eigene Folge zu machen, sexuelle Bedürfnisse und Blueprints und so weiter. Was anderes, diese Selbstaufgabe ist ja oft der Frau zugeordnet, was man als Mann kennt, häufig, aber letztlich betrifft es auch Frauen, ist dieser Leistungsdruck, der Gedanke, etwas können zu müssen, etwas besonders gut machen zu müssen, sowohl, also für alle, die denken, sie sind nicht genug, dieses, man muss irgendeinem Ideal hinterherlaufen oder es gibt in der Sexualität irgendwas zu erreichen. Egal, ob es der Orgasmus ist, der ist natürlich schön, einen zu haben. Aber ich glaube, sobald der gewollt werden will, funktioniert es schwer nicht. Also ich glaube, jede Form von Leistungsdruck funktioniert auch nicht. Und das Wort Potenz beschreibt ja das Vermögen, also etwas zu können. Und das finde ich so spannend, weil dieses Impotenz der Gedanke, etwas nicht zu können, aber gleichzeitig geht's bei Potenz oder bei Sexualität eben nicht ums Können, sondern vielmehr ums Miteinandersein. Und wenn man aber für sich so einen falschen Anspruch hat, was man können muss, dann ist man genau das, was man auf keinen Fall sein will. Dann ist man derjenige, der keine Fragen stellt, der nur bei sich ist und nicht auf die Bedürfnisse der Partnerin eingehen kann.
Genau, und da kommt ja auch ganz schnell Scham und Schuld als Thema hoch in Bezug auf Sexualität und auch so eine Angst, bewertet oder abgewertet zu werden in so einem fragilen Raum, wo ich mich so verletzlich und nackt zeige, dass ich da irgendwas mache, wo ich ausgelacht werde oder was doof ist oder was der andere so interpretiert, wie ich das nicht möchte. Und deswegen sind ja viele Menschen, das kennen wir ja aus unserer Praxis, die dann sehr vorsichtig auch werden und eben nicht sich authentisch zeigen, sondern aus der Angst heraus agieren. Und die Angst ist eben auch einer der größten Lusttöter.
Und da die Möglichkeit, also wir möchten ja auch mal eine Perspektive geben, wie kannst du es auflösen, wenn du das als Mann kennst, auch gerade irgendwie zu früh kommen oder keinen Hochkriegen für penetrativen Sex, dir wirklich das, die Lösung nicht da zu suchen, besser Sex haben zu wollen, sondern wirklich zu gucken, welche Gefühle sind präsent, du hast gerade Schuld und Scham genannt, und auf einer anderen Ebene dieses Problem anzugehen und wirklich zu gucken, was für Glaubenssätze habe ich über mich, was habe ich erfahren, sodass ich mir so einen Stress mache, weil ich irgendwie denke, ich muss jemand sein, damit ich nicht verlassen werde und damit du genau diese größte Angst wiederum wahrscheinlicher werden lässt.
Genau, und als Frau, wenn ich mich nur darum kümmere, wie sehe ich aus und ist mein Bauch zu dick und meine Schenkel und meine Zellulite, also was ja auch viele Frauen einfach kennen, eine bestimmte Körperscham, dann ist das ja auch für die Frau und aber auch gleichzeitig für den Mann ein totaler Abtörner. Also ein Mann will eine Frau, die sich im besten Falle als total wohlfühlt in ihrem Körper, oder? Also da gibt es ja auch das schöne Zitat, was wir im Buch haben. Eine Frau ist angetörnt, wenn sie angetörnt ist, und ein Mann ist angetörnt, wenn sie angetörnt ist. Und das, finde ich, drückt so schön aus, dass quasi, wie wichtig das ist, dass man sich, dass Frau sich in ihrem Körper wohlfühlt. Und da kannst du, Zuhörerin, untersuchen, was, wie ist eigentlich meine Beziehung zu meinem Körper und wann hat es angefangen und kann ich zu meinem Körper genau so, wie er jetzt ist, einfach mal sagen, ja, du bist gut so. Und was da auch eine tolle Übung ist, ist, sich einfach mal nackt vor den Spiegel zu setzen oder legen oder stehen und auch auf Körpererkundungsreise zu gehen und sich mal wirklich anzufassen, zu berühren, dort, wo es wirklich dir gut tut, dich zu streicheln, dir lange in die Augen zu gucken und diese Spiegelarbeit zu machen. Auch da können auch Tränen hochkommen, auch eine Wut hochkommen, können Grimassen geschnitten werden, da kann auch dein ganzer Schatten hochkommen und den einfach mal auszuhalten, zu facen, dich im Spiegel anzuschauen und immer wieder zu dir zu sagen, du bist gut so, wie du bist schön, du bist toll, du bist, ich liebe dich.
Wie gehst du da mit deiner Kaiserschnittnarbe um?
Das war auch Arbeit auf jeden Fall, die in meinem Körper zu integrieren und auch energetisch habe ich ja da Arbeit gemacht. Ich habe ja dann zum Beispiel auch Theta Healing gemacht und ganz bewusst auch beim Breathwork ist es nochmal hochgekommen, sowohl meine eigene Geburt wie die 4 Geburten unserer Kinder. Und da auch nochmal der ganze Schmerz, der in der Narbe oder in der Narbengegend steckt, das ist ja auch der Ort, wo mein Vater klingt so schlimm bei dieser Folge, aber in 2 Körper...
Triggerwarnung,
wo mein Vater Suizid begangen hat und sein Körper in 2 Hälften geteilt wurde, genau an dieser Stelle. Und deswegen ist es natürlich ein hochsensibler Ort, an den ich immer wieder ganz bewusst meine Liebe, mein Licht hinschicke, reinatme und damit bin. Und auch, dass ich dich auch instruiert habe, hier möchte ich gestreichelt und berührt werden und geküsst werden und
immer, wenn ich da
bedankt werden.
Wenn ich meine Hand da drauf lege oder wenn ich das küsse, dann kriege ich immer eine Gänsehaut. Das ist aber weniger geworden, weil das so eine Irritation war, energetisch. Ja, das ist wirklich spannend. Next point, der mir wichtig ist, ich möchte gerne über Routinen und Alltag sprechen.
Warte mal, aber was auch eine total schöne Übung ist, ist, wenn man eben dieses Ziel, einen Orgasmus haben zu wollen, ausklammert und sich einfach mal nackt ins Bett legt gemeinsam oder auch nackt aufeinander legt und nur mal gemeinsam atmet.
Ich mache das ja nicht so gern.
Und das einzige Ziel ist, ich glaube, du würdest es voll gern machen, wenn du diese Blockade noch löst.
Wenn ich meine Struktur loslasse. Ja okay. Ich probiere es gerne aus.
Und
ich habe auch mal was mit dir probiert, wo ich gesagt habe, das würde dir gefallen. Und du hast so gelacht und fandest es so dumm.
Nee, ich habe mich darauf eingelassen. 1,5 Stunden. Und das kann sich ja immer ändern. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es mir jetzt so vielleicht voll gefallen würde.
Nicht so lang. Aber für dich hat sich so lange
gemacht. Ultra ausgiebige Yoni-Massage, da war richtig trainiert für. Und dann hat er mir so eine ultra lange Yoni-Massage geschenkt.
Das war voll cool. Ich habe das so, wir haben da zum Geburtstag so ein Geschenk bekommen von so einem Videokurs.
Aber
so
da war
gut
ich doch
gemacht.
Schwanger, glaube ich sogar.
Nein, da warst du doch nicht schwanger.
Okay, egal, auf jeden Fall.
Du hattest einfach keinen Bock drauf.
Ich wollte.
Und so ist es ja auch so cool, Sachen auszuprobieren. Und die funktionieren dann nicht. Fair enough. Aber wir probieren das vielleicht nochmal. Jetzt in
ja,
einer
da
neuen
ist
Energie.
Es ja dann auch eben funktional, wenn man nicht in die Bewertung geht. Sowohl, dass ich mich nicht bewerte dafür, dass ich gerade dazu keine Lust hatte, auch kurz mal, also auch das auszuprobieren, auch den Mut zu haben, dann zu sagen, hey, warte mal, Schatz, lass mal hier das anders machen.
Voll. Finde ich gut.
Und,
also, nächster Punkt?
Nee.
Okay.
Und gleichzeitig aber auch bereit sein, Dinge, die vielleicht sich erstmal komisch oder lustig anfühlen, auszuprobieren. Also auch, dass man da den Druck rausnimmt und wieder das Spiel reinbringt und die Freude reinbringt. Und das nicht als irgendwie irgendwas, also die Leistung hat im Schlafzimmer oder wherever you have sex nichts zu sagen.
Eine meiner Lieblingsübungen ist tatsächlich in Coaching-Gesprächen, wenn irgendwie, wir kommen gleich ja noch auf das Thema Vorwürfe, was ich heute aber gerne kürzer machen würde, weil wir haben da schon in den letzten Folgen so viel drüber gesprochen.
Voll.
Können wir vielleicht mit einem Satz machen. Wenn Vorwürfe präsent sind in der Partnerschaft, ist das Letzte, was ihr tun werdet, Sexualität leben. Vertrauen ist nicht möglich, Nähe ist nicht möglich, Wertschätzung ist nicht möglich. Wenn ihr Vorwürfe habt, da guckt ihr bitte als allererstes.
Mhm.
Und damit ist das Thema durch. Bitte die Podcast-Folge von vor 2 Wochen, da geht es um Vorwürfe, wie man sie auflöst.
Ja.
Bitte die hören. Das ist der, ich glaube, number one reason, warum Paare weniger Sexualität leben.
Ja, aber man findet sich einfach doof.
Man findet sich auch absurderweise total unattraktiv und sobald der Vorwurf geklärt ist, findet man sich wieder attraktiv.
Obwohl man nichts geändert
man hat
geändert. Am Äußeren.
Okay, worauf ich hinaus meine Lieblingsübung oder eine meiner Lieblingsübungen in Coaching-Gesprächen, gerade wenn man Vorwürfe gewandelt hat oder aufgelöst hat mit den Paaren, ist, dann sage ich gerne so, seid bereit für die Risikoübung, Zungenkuss. Und das finde ich so faszinierend, das mache ich gerne am Ende der Session und ich klinke mich dann einfach aus. Letztens ein paar, die hatte ich dann danach nochmal ein Gespräch. Na, wir haben uns voll gewundert, dass du da nicht mehr da warst. Und die haben dann einfach irgendwie 10 Minuten auf dem Sofa Zungenkuss und rumgeknutscht. Und das finde ich voll schön, weil man im Alltag ja das vergisst. Man ist dann so in seinem Alltagshassel, dass man sowas nicht einrichtet. Und ganz oft ist Sexualität, du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, seine Entscheidung. Und man muss das priorisieren, man muss es auch einfach wollen.
Ja. Und Sexualität beginnt, also das ganze Zwischenspiel, die ganzen Zwischentöne, auch im Alltag dazwischen. Schatz, wie hast du geschlafen? Und eine Umarmung zum guten Morgen sagen oder einen Kuss und dann sich gegenseitig einen Kaffee machen, eine kurze Berührung. All das führt ja am Ende dazu, dass man dann Sex hat. Genau, das ist schon die Sexualität. Und auch da, das ist ja total schön, wenn man da spielerisch und lustvoll miteinander auch im Alltag ist, das bringt ja dann erst die Energien eben wieder ins Fließen. Und was da auch sehr zu empfehlen ist, ist zum Beispiel sich mal zum Tantra-Kurs anzumelden zusammen.
Wir haben noch keinen Tantra-Kurs zusammen gemacht.
Ja, wir haben andere tantrische Wissen uns angeeignet.
Und was ich auch, wir haben das gerade kurz angeschnitten, ne, über Schuld und Scham und Bedürfnisse und Blueprints und da machen wir auch nochmal im Detail was. Aber ich finde es nach wie vor krass, dass es so schwer ist, über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen.
Mhm.
Und weil man natürlich damit immer die Gefahr eingeht, abgelehnt zu werden.
Ja.
Und es gibt, weiß ich nicht, ich glaube, das ist nach dem Schnack, nach diesem amerikanischen Sexualtherapeuten. Wir fügen auch gerne eine Buchliste, Bücherempfehlung an hier in den Shownotes.
David Schnarch. Ist ein Deutscher, oder?
Nee, ist Amerikaner. Und da gibt's, der hat das Modell von, ich glaube, eine sexuelle Schnittmenge oder so heißt das. Also beide Partner haben kann man als Kreis darstellen. Da stecken alle sexuellen Bedürfnisse drin. Und der zweite Partner ist auch ein Kreis und die überdecken sich und man lebt gemeinsam diese Schnittmenge. Mhm. Und oft ist das wie so ein kleinster gemeinsamer Nenner. oder größter, weiß jetzt nicht. So, und Ziel muss also sein, indem man auf welche Weise auch immer sich miteinander austauscht, diese Schnittmenge wieder größer zu werden zu lassen, dass du quasi den Anteil deiner Sexualität, den du lebst, vergrößerst.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum da manche denken, ich hätte gerne Außenbeziehung oder ich gehe fremd, so, weil da natürlich die Scham niedriger ist, weil man da weniger zu verlieren hat als in der Partnerschaft. Esther Perel hat da ja dieses Beziehungsdreieck oder Beziehungsdynamikdreieck, also dieses, da geht es darum, dass umso mehr Sicherheit und Harmonie man in einer Partnerschaft hat, umso mehr Geborgenheit man hat, was alles schöne Werte sind, umso schwieriger wird es, leidenschaftlichen Sex zu haben. Mhm. Und deshalb kann natürlich so eine Außenbeziehung auch total verlockend sein, weil da ist man unbekannt und ist ein unbeschriebenes Blatt, man hat nichts zu verlieren und kann sich ausdrücken.
Ja.
Und für mich ist es aber so eine tolle Erfahrung, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, dass ich genau das Gegenteil sagen würde. Hatte ich auch mit einem Klienten und der hat so gesagt, nee, wirklich? Ich so, ja, für mich ist es so, wir haben so ein tiefes Vertrauen, dass du der Mensch bist, dem ich meine tiefsten sexuellen Wünsche am ehesten mitteilen würde und dass ich mit dir Sexualität leben kann in einer Dimension, wie ich es mit anderen einfach nicht könnte, weil wir diesen sicheren Raum von Vertrauen, Intimität haben. Wir wissen, wir können drüber reden, wir können über Grenzen reden, wir können über den Konsens sprechen, was ist okay, was ist nicht okay, weil wir dieses Vertrauen, diese Intimität haben, weil wir keine Vorwürfe haben, weil wir so viel gemeinsam durchlebt haben. Und das ist für mich das Potenzial von dem, was ich sexuell leben kann, viel größer als das, was ich in einer Außenbeziehung hätte. Aber wenn ich dieses Intimität, dieses Vertrauen nicht in der Partnerschaft habe, dann ist es natürlich verlockend, die in der Außenbeziehung zu suchen. Und vielleicht kann man auch einen Satz zum Thema Beziehung öffnen sagen, aber du wolltest noch was ergänzen.
Ja, genau. Unser Vertrauen ist ja dahingehend so groß, dass wir sogar zum anderen sagen könnten, ich hätte jetzt gerne Sex mit ihm hier, mit wem anderen, ohne die Angst zu haben, du würdest mich dafür ablehnen, sondern du würdest das erstmal ergründen wollen.
Genau, wir haben da ja mal drüber gesprochen, ob wir das mal machen wollen, Beziehung öffnen oder mal Sex mit jemand anders haben. Und allein darüber zu sprechen, fand ich so toll. Ich weiß doch genau, wo wir darüber gesprochen haben und fand es, und das hat für mich auch so einen internen Prozess angesetzt. Ich dachte, okay, wie wäre das eigentlich? Weil es an sich ja auch ein wunderschöner Gedanke ist, wenn sich überlegt, ich liebe meine Partnerin und Liebe heißt ja auch, ich möchte, dass die ihre Bedürfnisse erfüllt bekommt und dass die Lust empfinden kann. Und wenn das Teil ist, was zu Lust führt, dass die Sexualität auch mal mit einem anderen Mann leben kann oder mit einer anderen Frau, solange es dafür Grenzen gibt, why not? Und aktuell habe weder ich das Bedürfnis noch du, aber überhaupt diesen Raum zu haben, darüber im Vertrauen, in Intimität sprechen zu können. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und daran scheitert es auch oft, wenn Paare sagen, wir möchten jetzt unsere Beziehung öffnen, weil man das auf Basis von Misstrauen tut, weil so viel passiert ist, was eben nicht aufgelöst ist. Und wir kennen Paare, die das total toll meistern, die eine Vertrauensbasis haben, die ganz offen auch über alle Bedingungen sprechen, die man zu tun hat. Denn natürlich, sobald du die Beziehung öffnest, musst du Bedingungen, Rahmenbedingungen finden, wie du damit sein möchtest. Und auch das gelingt nur, wenn du in Vertrauen miteinander bist und Bedingungen aushandeln kannst. Und wenn du es nicht tust, dann wird das wieder zu noch mehr Konflikten führen und dann ist das Öffnen der Beziehung nur die Vorstufe zur Trennung.
Ja, genau. Und was dahingehend auch noch schön ist, wir haben ja schon öfter das Zwiegespräch angesprochen als Übung, dass man sich als Paar einfach Zeit nimmt und sich einer zumutet, mitteilt und der andere nur zuhört und den Raum hält. Und das mal nur zum Thema Sex machen, finde ich total toll.
Ja.
Dass man wirklich auch mal diesen Raum quasi schafft, der im Alltag oft so zu kurz kommt, dass man mal nur über diese Fantasien, Wünsche, irgendwie, wo man sich unzufrieden fühlt, aber auch, wo man vielleicht Angst hat oder in der Vergangenheit Angst hatte, dass man das alles mal mit dem Partner teilt hinsichtlich des Themas Sex, weil da eben auch so viel Verletzlichkeit auch drin steckt.
Ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist, das Thema Pornokonsum. Mhm. Und hängt für mich auch ganz stark mit Normen und Moralvorstellungen zusammen. Und ich glaube, Normen und Moralvorstellungen sind auch ein enges Gefängnis für Sexualität. Also sobald du irgendwie auch moralisch erzogen worden bist, vielleicht auch kirchlich erzogen worden bist, schränkt das deine Sexualität im Zweifel sehr stark ein. Und auch die Art und Weise, wie wir oft über Pornokonsum sprechen, ist ganz oft moralisch geprägt. Menschen haben sofort Schuldgefühle. Und das finde ich keinen guten Weg, über Pornos zu sprechen, sondern was wichtig ist, wofür funktionieren Pornos und Porno gucken und wozu funktioniert es nicht? Und natürlich zu unterscheiden, ist das eine Sucht oder ist das ein normaler Konsum? Die Grenze kann im Zweifel schmal sein, aber eine Sucht ist es insbesondere dann, wenn Dinge, die wir eigentlich haben wollen, uns der Pornokonsum im Weg steht, wenn es zum Beispiel zur Distanz führt in Partnerschaft, dann ist es natürlich ein Problem. Und gleichzeitig hat aber ganz oft der Partner auch viel damit zu tun, weil er Pornos per se und grundsätzlich entwertet und dadurch der andere Partner sich wieder schuldig fühlt und dadurch noch mehr Distanz entsteht. Und deshalb, wenn du dich irgendwie, wenn du Schuldgefühle beim Thema Pornos hast, unbedingt anschauen. Mhm. Also die Schuldgefühle, nicht die Pornos. Und trotzdem auch gleichzeitig, Porno-positiv ist ja ein Buch dazu, auch einfach anzuerkennen, dass es auch einen positiven Impact auf das sexuelle Leben haben kann, Pornos zu konsumieren, anzugucken, sich inspirieren zu lassen, in dem Bewusstsein darüber, dass ganz viel, was es da draußen an Pornos gibt, nicht die Realität abspielt und vieles davon einfach nicht für eine erfüllte Sexualität funktioniert und dran trotzdem deine Fantasie anregen. Oh, das ist auch schön. Sexuelle Fantasie und sexuelle Wünsche, auch gerade in Bezug auf Pornos, zu unterscheiden, was sind Pornos, die ich mir angucke, weil ich sie meine Fantasie anregen, und was sind Pornos, was sind Dinge, die ich mir da anschaue, die ich wirklich selber gerne leben will. Also da wirklich zu unterscheiden, weil das ist was komplett anderes. Das eine sind Fantasien, die man anregend findet, aus irgendeinem Grund, kann auch ganz viel mit den eigenen Konditionierungen zu tun haben, und das andere sind wirklich sexuelle Wünsche, wo ich sage, das würde ich gerne selber mal ausprobieren. Oder das gefällt mir.
Ja. Ich habe noch ganz ein tolles Interview gehört im Hotel Matze mit einer ehemaligen Sexarbeiterin.
Ah, spannend.
Es ist sehr hörenswert, fand ich richtig toll. Gerade ihren Namen vergessen, aber verlinken wir in den Shownotes, weil die auch ganz toll beschreibt, dass so viele Männer auch zu ihr gekommen sind und eigentlich auch nur diesen Raum so genossen haben, einfach zu hören, du bist gut, wie du bist. Also, ja.
In der Sexualität spiegeln wir uns selbst auf jeden Fall sehr stark wider.
Und dass wir diese Entgrenzung suchen in der Sexualität auch und dass die Entgrenzung aber oft auch ganz ein anderes Gesicht hat, wie das, was wir eigentlich vermuten.
Ja, Entgrenzung, ein anderer Begriff für Entgrenzung wäre Verschmelzung. Und vielleicht abschließend einfach der Hinweis für dich, wie schön es ist, Sexualität zu leben. Und we feel you, egal wie lange du vielleicht auch keine Sexualität mehr lebst, es ist möglich, das wieder zu entdecken und wieder zu beleben.
Total.
Und es ist eine Reise, auf die man sich da begibt. Und wir können es empfehlen, dich auf diese Reise zu begeben, total, den Mut zu finden, sich das anzuschauen, darüber zu sprechen. Und
auch mit so einer neuen Brille drauf zu gucken und mit so einer Neugierde.
Und Sexualität verändert sich ja auch, also auch im Alter. Es ist ja nichts, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern es ist eine lebenslange Reise am Ende. Mhm. Und egal wie alt oder jung du bist, sich das Thema anzuschauen, zu gucken, wer bin ich in meiner sexuellen Identität, was wünsche ich mir, kann sehr erkenntnis- und aufschluss- und transformierend sein.
Und heilend.
In diesem Sinne, verbundene und liebe Grüße an dich.
Ekstatische Grüße noch dazu.
Orgasmisch?
Ja, orgasmisch. Freudvolle, lustvolle Grüße.
Befriedigend.
Von dieser schönen Blumenwiese.
Frohes Blumenpflücken.